Hallo da draußen. Bevor die Episode gleich losgeht, ein kurzer Hinweis. Komm doch mal wieder rein zu uns in eine der Globetrotter-Filialen bei dir um die Ecke. Denn die Workshop- und Veranstaltungssaison ist gestartet. Dich erwarten authentische Abenteuergeschichten, wertvolle Inspiration und Profi-Know-how. Das alles in entspannter Clubhütten-Atmosphäre. Sichere dir jetzt die begehrten Tickets und komm gerne vorbei. Wir freuen uns auf dich. Das ganze Programm findest du auf globetrotter.de/Veranstaltungen. Und jetzt viel Spaß mit einer neuen Episode Rausgehört.
Die Freiheit, die frische Luft, das gute Wetter, die Natur, das einfach nur Fahrradfahren.
Ich habe mich immer als Kellerkind bezeichnet. ITler, ich will in meinem Keller sitzen. Ich will nichts von Natur oder draußen von irgendetwas wissen. Ich will nur arbeiten. Und dann plötzlich war ich die ganze Zeit draußen.
Wenn man so eine schöne Aussicht hat, dann bekommt man auch das Gefühl, boah, jetzt kann ich runterschauen auf die Straße, wo ich hergekommen bin, was ich alles schon geschafft habe und ich bin so stolz auf mich.
Ja, das Komische ist, Marie hat die Reise begonnen und ich möchte jetzt nicht mehr aufhören.
Ein junges Paar, ein großer Traum. Raus aus Hamburg, raus aus Deutschland, rein in die Welt und am besten direkt umrunden. Mit dem Fahrrad und ganz viel Abenteuerlust im Gepäck sind Azad und Marie-Lise gestartet. Im Sommer 2022 haben sie alles hinter sich gelassen und sind seitdem auf Weltreise. Ich will von den beiden wissen, welche Länder sie besonders beeindruckt haben, welche Strecken überraschend fahrradfreundlich sind, was unterwegs alles schiefgelaufen ist und natürlich, warum sie sich als Paar ganz bewusst dafür entschieden haben, einige Abschnitte der Reise solo zu absolvieren. Ich bin Joris, Reisereporter bei Globetrotter und treffe in diesem Podcast beeindruckende Menschen, die das Abenteuer in der Natur suchen, die eine ganz besondere Geschichte haben, von denen wir lernen können und die Lust aufs Reisen machen, auf das Draußen erleben. Ja, fast 3 Jahre seid ihr schon mit den Rädern unterwegs. Ihr habt so viele Länder gesehen. Das ist fast so ein bisschen so ein Rockstars-Leben, so stelle ich es mir vor. Wisst ihr eigentlich morgens noch, wenn ihr aufwacht, in welchem Land ihr gerade seid? Oder kommt ihr schon manchmal durcheinander?
Doch, ja. Also das wissen wir schon, weil wir dann in den jeweiligen Ländern schon auch relativ tief drin sind und dann sind wir ja auch nicht nur einfach nur 2 Wochen in der Regel da, ja, sondern für relativ lang auch mindestens ein paar Wochen, ein paar Monate. Also das schon definitiv, aber manchmal, während man auf dem Rad sitzt, denkt man sich, okay, wo war jetzt der letzte Schlafplatz und wo waren wir vor 3 Tagen eigentlich? Ja. Das ist dann plötzlich alles irgendwie so ein bisschen verschwommen.
Und apropos woanders, Azad, du bist gerade zugeschaltet. Wo erreichen wir dich?
Im Iran. Hallo, in der Stadt Kerman.
Grüß dich. Und du wusstest heute Morgen auch direkt, wo du bist, oder?
Ja, klar. Ich habe mir extra für das Gespräch ein Hotel gebucht.
Oh!
Deshalb wusste ich das.
Sehr schön. Ja, ein Paar auf Abenteuerreise. Ein paar Tage, dieses Paar aber auch mal getrennt unterwegs, aktuell zum Beispiel. Warum das so ist und was ihr alles unterwegs schon erlebt habt in fast 3 Jahren, das jetzt hier im Podcast.
Rausgehört.
Wie geht's euch eigentlich mit dieser aktuellen kurzfristigen räumlichen Trennung zumindest?
Ich glaube ganz gut. Ich denke, wenn man sich 2,5 Jahre lang gemeinsam auf die Nerven gegangen ist und durch die Welt geradelt ist und 24/7 zusammen ist, ja, dann freut man sich mal über die räumliche Trennung, oder Marie?
Ja, es ist auf jeden Fall jetzt das erste Mal auf der Reise, dass wir so lange getrennt unterwegs sind. Wir haben uns schon eigentlich 2-mal solo begeben auf der Reise, kann man sagen. Weil wir getrennt gestartet sind und dann sind wir 5 Wochen, glaube ich, war es am Anfang getrennt gefahren. Eine Woche nochmal in Georgien bin ich allein unterwegs gewesen und jetzt hier. Man meint gar nicht, viele fragen dann ja auch, oh, vermisst du deinen Mann gar nicht, wie ist das so, fühlst du dich nicht einsam, fühlt er sich nicht einsam? Nee, aber wie Azad eben sagte, nach 2,5 Jahren, wenn man wirklich im Grunde den anderen nur nicht sieht, wenn man gerade mal auf Klo ist, genießt man dieses sich wieder als Individuum fühlen und als Individuum reisen, genießt man doch schon sehr.
Das gehört ja auch so ein bisschen zu eurer Strategie, glaube ich, ne? Dass du zumindest damals, als ihr gestartet seid, können wir gleich im Detail nochmal drauf eingehen, aber da hast du ja auch gesagt, ich starte schon mal, der Azad regelt das mit Wohnung auflösen und so in Hamburg, aber ich starte schon mal, um auch zu gucken, ob ich theoretisch alleine klarkäme unterwegs mit dem Rad und dem Gepäck und das alles.
Ja, das war mir für mich persönlich extrem wichtig. Ich wollte ja ursprünglich diese Reise alleine machen, kann man sagen. Ich wollte ursprünglich immer nach dem Master nach Kroatien fahren. Das war so eine fixe Idee von mir. Und ja, dann kam das Leben dazwischen, Job und Corona und dann die Grenzschließungen. Es war alles so unsicher. Und irgendwann dachte ich so, jetzt ist der Moment, jetzt kann ich es machen. Und habe aber gedacht, Azad sitzt hier, fragst du mal, ob der nicht mit will. Und dann meint der, ach, was soll ich da, Peanuts, Kroatien, sowas mache ich nicht. Komm wieder, wenn du eine Weltreise machen willst oder irgendwie sowas.
Okay.
Und dann bin ich wohl ein paar Tage später zu ihm hin und meinte, ja, lass machen. Und er so, hä? Was?
Ja, eigentlich wollte ich nur, dass sie aus meinem Büro rausgeht und mich arbeiten lässt und habe das einfach so dahergesagt.
Stimmt, du warst ja so ein Arbeitsjunkie früher in Hamburg, oder? Wie war euer Leben so davor?
Ja, genau. Ich habe ja kurz vor der, als Corona gekommen ist, habe ich ein paar Unternehmen gegründet, also ein IT-Unternehmen, und habe dann eigentlich Vollzeit, 20 Stunden am Tag ungefähr, nur gearbeitet, Tag und Nacht. Und Marie musste mir das Essen förmlich hinlegen, ansonsten hätte ich nicht mal tagsüber gegessen.
Oh je.
Und das war mein Leben vor der Reise.
Schön, dass ihr euch trotzdem kennengelernt habt. Wahrscheinlich übers Internet oder so, über den Computer. Nein, weiß nicht. Aber wie kam dann irgendwann der Switch bei dir, Assad? Da war es ja wohl besonders krass, so aus diesem Workaholic-Lifestyle raus in die Welt und auch die Arbeit ja hinter dir zu lassen. Das war ja eine krasse Umstellung, oder?
Der Switch ist tatsächlich erst vor kurzem erst gekommen. Also am Anfang der Reise habe ich 2 Tage die Woche noch gearbeitet von unterwegs und war ständig auf dem Fahrrad noch in Calls und in Meetings und mit meinen Mitarbeitern am Sprechen.
Mhm.
Und erst als ich ungefähr Iran, Pakistan erreicht habe, habe ich so das Gefühl gehabt, okay, jetzt muss ich mich mal auf die Reise konzentrieren, auf die Länder und auf die Kulturen. Und das geht irgendwie nicht, wenn ich ständig die Arbeit und den Kunden im Kopf habe. Und jetzt erst fühle ich mich so seit einem halben Jahr ungefähr, dass ich aus dem Arbeitsleben raus bin.
Wie schön.
Und jetzt möchte ich auch nicht mehr zurück.
Ich wollte gerade sagen, es klingt echt ein bisschen nach Freiheit oder es ist die Freiheit wahrscheinlich, die du dir erarbeitet hast. Ne? Lass uns nochmal zurück auf Start gehen, nämlich im Sommer 2022, da ging ja eure Reise los. Was waren so denn grob, Marie, eure Vorstellungen oder Ziele?
Also Ziele hatten wir im Grunde nicht wirklich. Wir wussten, dass wir erstmal so ein bisschen Open-End unterwegs sein wollten und wir wollten Richtung Osten.
Mhm.
Unseren Familien haben wir gesagt, wir sind erstmal so, ja, so 1,5 Jahre unterwegs.
Ah, immerhin.
Okay. Weil wir es auch natürlich nicht abschätzen konnten und weil wir jetzt nicht der Familie sagen wollten, direkt, wir sind 5 Jahre weg. Das sagt man jetzt nicht der über 80-jährigen Oma ins Gesicht. Und weil wir es eben auch nicht wussten. Wir haben immer gesagt, wir reisen so lange, wie wir es möchten, wie es uns Spaß macht, unsere Familie daheim gesund ist und wir gesund sind. Ja, und jetzt 2,5 Jahre später sind wir im Grunde ja bis nach China gefahren. Pakistan, China hoch und dann Kirgisistan, Zentralasien wieder in den Westen. Aber so weit in den Osten sind wir tatsächlich gefahren. Erstmal über Skandinavien. Also wir haben auch viele Umwege gemacht tatsächlich, weil es ist so ein bisschen wie im Leben. Du musst ein ungefähres Ziel haben, eine Vorstellung von der Richtung, in die du hingehen willst. Aber was dazwischen passiert, ob du links und rechts nochmal vom Weg abgehst, nochmal einen Umweg läufst, das steht in den Sternen. Und diese Flexibilität musst du auch haben.
Ja, ihr habt, glaube ich, mittlerweile über 20 Länder schon bereist? Wie viele sind?
26 müssen es sein, ja.
Krass. Ja. Kurz noch zur Erklärung, du bist gerade auf Heimatbesuch hier bei uns in Ostwestfalen im Studio, deswegen, ne? Bist du überhaupt hier? Das haben wir noch gleich kurz erklärt. Ja gut, okay. Ihr hattet damals also so grob den Plan Richtung Osten, seid dann aber erstmal Richtung Norden. Assad, wie war das? So die ersten Meter auf dem Rad, wie hast du dich gefühlt in dem Moment? Auch abseits der Calls, die du immer auf deinen Kopfhörern hattest. Wie ging es dir da?
Sehr, sehr komisch. Also ich bin ja richtig so ein Stadtkind, ne, der immer zu Hause sein muss, in den eigenen 4 Wänden. Am besten, ich habe mich immer als Kellerkind bezeichnet, ITler, ich will in meinem Keller sitzen, ich will nichts von Natur oder draußen von irgendetwas wissen, ich will nur arbeiten. Und dann plötzlich war ich die ganze Zeit draußen, 24 Stunden, kein Ort, wo ich mich zurückziehen kann oder gar nichts. Ne? Und ich habe richtig Lebensmittelvergiftung und alles am Anfang gehabt. Also richtig komisch.
Okay, und wie hat so der Norden sich für euch angefühlt? Marie, du warst ja schon ein bisschen früher da. Was hast du nach Hause berichtet? Wie ist es da?
Es war wundervoll. Also wir waren ja im Sommer dann in Skandinavien, Dänemark, Schweden und so. Und es war einfach, es war traumhaft. Du kannst da ja überall langfahren, wie du willst. Es ist kaum Verkehr, super viel unberührte Natur, die ganzen Wälder und Seen. Du kannst überall campen, wo du möchtest. Es gibt diese Badeplätze. An denen habe ich auch öfters mal dann gezeltet. Es war so schön und so friedlich vor allen Dingen. Und es war tatsächlich ein sehr, sehr guter Einstieg in so eine Reise, wenn man das noch nie gemacht hat. Denn Dänemark ist super flach und hat ein fantastisch ausgebautes Netz von Radwegen. Und Schweden ist auch, na gut, ein bisschen bergiger, aber auch sehr, sehr gut zu befahren. Und es ist schon praktisch, wenn man sich am Anfang ein paar einfachere Länder dahin legt, wenn man das noch nie gemacht hat.
Wie waren für dich so die ersten Tage alleine auf dem Rad? Wahrscheinlich immer so ein bisschen halb im Hinterkopf, ich muss hier für mich selbst sorgen, ich muss das mit dem Zelt, ich muss kochen, wie mache ich das? Wie schnell warst du im Reinen mit dir und hast das Abenteuer für dich angenommen?
Das ging relativ schnell. Man kommt dann doch relativ schnell in eine Routine. Also nach spätestens einer Woche weißt du ganz genau, wo ist mein ganzes Zeug, wo ist dieses und jenes Teil. Wichtig ist eben nur, dass du eine gewisse Ordnung und Struktur beibehältst in deinen Taschen. Mhm. Aber im Grunde, ja, ich habe es einfach nur genossen. Dieses jeden Tag auf dem Fahrrad sein. Ich fahre ja unheimlich gerne Fahrrad. Assad nicht so. Nee, aber ich habe es von Anfang an super genossen. Die Freiheit, die frische Luft, das gute Wetter, die Natur, das einfach nur Fahrradfahren. Für mich war das ganz, ganz prima. Und tatsächlich, ich bin ja so ein Campingkind. Im Zelt schlafen, das war jetzt für mich nicht so eine große Umstellung. Es war für mich dann eher eine Umstellung, zu merken, was kann mein Körper, wo sind so meine Grenzen, wie viel ist 80 Kilometer in den Beinen, ist das viel oder ist das wenig, schaffe ich das, wie viel muss ich planen, wann brauche ich meine Pause, was und wie viel muss ich essen. Das sind so Sachen, die lernt man dann on the go, das weiß man vorher nicht.
Assad, wie war es für dich, als selbsternanntes Kellerkind auf einmal ein Fahrradkind zu werden? Für dich war es ja dann umso krasser wahrscheinlich mit der Umstellung oder ein Zelt aufzubauen. Hast du sowas vorher mal geübt dann oder wie bist du es angegangen?
Also wir haben es einmal zu Hause im Wohnzimmer ausprobiert, damit wir wenigstens wissen, wie das Zelt aussieht und aufgebaut wird. Ja. Aber ansonsten, nee, für mich war alles neu. Das Campen, Zelten, Fahrradfahren war sogar neu und alles. Für mich eine ganz neue Welt.
So spannend. Vorher nicht. Krass, okay. Das heißt, du bist wahrscheinlich so mit Herzklopfen losgefahren, hast halb noch die Arbeit im Kopf, aber irgendwann kam ja dann so der Abend, die Nacht und du dachtest, okay, jetzt ist wirklich mal Schluss mit Arbeit, mit Radfahren auch, ich muss das Ding irgendwo abschließen und dann mein Zelt aufbauen. So die ersten Nächte kannst du bestimmt dich noch gut dran erinnern, oder?
Ja. Sehr gut. Wenn ich jetzt zurückdenke, am Anfang hatten wir immer so viel Angst, wo werde ich heute Abend schlafen? Und die Schlafplatzsuche war ein Riesenthema. Ja. Das musste immer am Tag vorher geplant werden. Und wenn ich das mit jetzt vergleiche, ist es mir so egal, wo ich heute Abend landen werde. Ja. Irgendwo werde ich einfach mein Zelt aufschlagen und Thema beendet. Aber damals Riesenthema.
Ach, sehr schön. Okay. Das heißt, ihr seid auch so ein bisschen offener geworden, vielleicht auch habt mehr den Leuten auch vertraut, dem Schicksal. Ihr habt euch dann in Skandinavien ja wieder getroffen, wart dann wieder als Paar unterwegs. Wie waren da so die ersten Tage? Habt ihr euch schnell eingegroovt, das gleiche Tempo gefunden?
Oh, also ich fand, das war eine sehr, sehr große Umstellung, weil wenn du dann 5 Wochen alleine gefahren bist, hast du ja erstmal dich von gar nicht Fahrradreisen zu ich fahre jetzt mit dem Fahrrad und reise damit umgestellt und deinen eigenen Rhythmus entwickelt. Das braucht eine Weile. Du hast deine Struktur und dein System bei den Packtaschen und bei wie suche ich mir meinen Schlafplatz, wie hole ich mir Wasser, wie strukturiere ich mir meinen Tag und wie baue ich mein Zelt auf, wohin. Mhm. Du hast deine eigene Methode, alles zu machen. Und dann kommt da dein Partner und sagt, ja, aber ich habe das anders gemacht. Ja, und ich habe das so und so gemacht. Und du denkst, ja, aber ich doch nicht. Und dann muss man zusammen nochmal eine gemeinsame neue Routine entwickeln. Ganz neu. Und so ein bisschen das Beste von den eigenen beiden Routinen zusammenschmeißen und gucken, was für einen dann als Paar zusammen funktioniert. Das ist dann wichtig.
Hattet ihr 2 Zelte erst und habt dann das bessere behalten? Oder wie habt ihr das
genau
gemacht?
Genau. Ich hatte ein ganz altes aus dem Keller mitgenommen und das war dann irgendwie so, das haben wir dann in eine Tonne gepackt, als wir losgefahren sind. Das hat mir noch sehr gute Dienste geleistet, aber das wäre jetzt nichts für eine Weltreise gewesen.
Dann ging es für euch ja schon weiter Richtung Osten. Ich glaube, zum Beispiel Polen lag ja dann bald auf dem Weg. Ein Land, was ihr in den Videos bei YouTube, die ich übrigens sehr empfehlen kann, als sehr gastfreundlich, als toll für Fahrradreisende beschreibt. Lass uns gerne mal über Polen sprechen. Das war hier selten ein Thema in diesem Podcast. Assad, aus deiner Sicht, warum ist Polen so ein tolles Land, gerade für Radreisende wie euch?
Also du hast es ja gerade schon angesprochen, die Gastfreundschaft war einfach extrem. Ne? Mhm. Also in Deutschland hat man ja so leicht den Vorurteil, ja alles Diebe und was weiß ich, so negativer Touch. Aber dann die Menschen vor Ort waren einfach so super freundlich. Jedes Mal, als wir irgendetwas gefragt haben, die sind mit viel mehr zurückgekommen. Als wir abends nach einem Campingplatz gefragt haben, haben die gesagt, ja macht mal alles gut. Und 10 Minuten später haben die frisch extra für uns gekocht, Tee gemacht und extra frisches Essen mitgebracht. Das war einfach so unfassbar.
Ihr habt auch Warm Showers, diese Plattform, glaube ich, genutzt, ne? Also um in Kontakt zu kommen. Also ein bisschen habt ihr vorgeplant oder auch mal spontan irgendwo übernachtet?
Also gerade in Polen, gerade so zur Anfangszeit, haben wir dann spontan eher bei den Leuten an der Haustür geklopft, weil wir nicht wild zelten wollten. Assad hatte da sehr, sehr hohe Skrupel vor, in Europa wild zu zelten. Deswegen haben wir dann in solchen Ländern gefragt, dürfen wir auf eurem vielen Land, was ihr hier habt, unser Zelt aufstellen? Und so kommt man mit den Leuten auch ins Gespräch, ganz unerwartet. Mhm. Und ab und zu haben wir dann so Sachen wie Couchsurfing, aber Femme hat eigentlich Warm Showers genutzt. Mhm. Und dann kommt man natürlich auch mit den Leuten in Kontakt, aber das sind dann in der Regel auch Leute, die selbst schon mal auf Tour waren. Also kann man sich da nochmal auf einem ganz anderen Level mit denen unterhalten, dann sind die Themen auch anders. Dann kann man, dann, die wissen direkt schon, was man durchmacht, was man gerade so für Bedürfnisse hat, und dann tauscht man die Erfahrungen aus. Wenn man bei den Leuten, bei Wildfremden an der Tür einfach klingelt, dann sind die erstmal baff und total verwirrt.
Ja.
Und dann denken die sich, cool, was sind das denn für schräge Vögel? Und ja, dann kommen ganz witzige Situationen zustande. Und gerade auch in Polen und Tschechien danach tatsächlich dann auch, die Leute waren so warmherzig. Also das war irre, mit was für einer Freundlichkeit wir aufgenommen wurden. Das hat uns sehr überrascht, positiv überrascht. Und wir sind echt froh, dass wir das gemacht haben da.
Ja, Österreich ist ja auch so ein Beispiel von einem Land, das euch positiv überrascht hat. Dabei, Assad, hattest du, glaube ich, vor allem vorher so ein paar Bedenken. Es ist ja ein sehr konservatives Land. Du bist ja mit Wurzeln zumindest aus Pakistan. Wie war es dann dort? Überraschend schön ja auch, ne?
Auf jeden Fall. Also anfangs hatte ich sehr große Vorurteile, weil ich dachte halt, viele Flüchtlinge kommen in der letzter Zeit rüber und die Politik ist auch ein bisschen rechtsorientiert, sage ich mal. Und wie sind die wohl auf Ausländer wie mich zu sprechen? Auch wenn ich jetzt Deutsch fließend spreche, sehe ich ja nicht wie ein Deutscher aus. Und ob die mich akzeptieren werden, mit mir normal sprechen werden und so weiter. Und dann haben wir auf zwei Höfen gewooft und haben eigentlich Freunde fürs Leben gewonnen. Wir sind bis heute noch mit denen in Kontakt. Mhm. Wir haben über 2 Monate dort verbracht und dort gearbeitet, mit denen zusammen gegessen, gelebt. Einfach wunderschön, traumhaft.
Ja, richtig schön. Wie seid ihr da an die Jobs gekommen? Kam das spontan oder hattet ihr vorher auch ein bisschen geplant, dass hier und da mal Geld verdient werden müsste?
Wir haben kein Geld verdient tatsächlich.
Ach so.
Wir haben nach einem Zeltplatz gefragt, ob wir bei denen auf dem Parkplatz zelten können. Und dann hat die uns erzählt, ja, ihr könnt auch woofen. Ich so, was ist woofen? Und dann hat Marie mir das, glaube ich, erklärt, oder die Frau hat mir das erklärt. Und dann haben wir am nächsten Morgen gesagt, ja, okay, warum nicht? Dann lass mal 2 Wochen bleiben und das mal ausprobieren.
Erklär doch mal genau für alle, die es nicht wissen.
Das Woofing ist das Worldwide Opportunities on Organic Farms, WWOOF. Und das ist eine Plattform im Internet, da kannst du dich für einen dann freischalten und sagen, ich will auf irgendeinem Hof, ich weiß nicht, Tiere hüten, Ställe misten, Ackerland bearbeiten, was auch immer, bei der Ernte helfen. Dann schreibt man verschiedene Höfe an, man trifft Vereinbarungen und dann kann man dahin. Und für Brot und Logis hilft man dann dort auf dem Hof mit. Man arbeitet eine vereinbarte Anzahl an Stunden am Tag in der Woche und lebt mit der Familie dort vor Ort mit. Und davon hatten wir irgendwann mal was gehört. Aber so richtig beschäftigt hatten wir uns damit nie im Leben und wir hätten überhaupt nicht erwartet, dass wir da reinkommen in diese Sphäre. Aber das war ein Woofinghof und die hatten auch gerade einen Woofer da und wir dachten, Woof, 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 was will die jetzt anfangen zu bellen? Was redet die Frau? Und dann auch noch mit dem österreichischen Akzent. Das war schon gewöhnungsbedürftig, ja, muss man sagen. Und dann kommen wir auf diesen Hof und diese super herzliche Familie lädt uns ein in die Stube. Ja, kommt's erstmal rein, trinkt einen Tee. Dann haben sie uns in diese Holzbank reingesetzt, erzählt jetzt erstmal, wo kommt ihr's denn her? Und ja, dann kann man es ins erzählen. Und die haben uns einfach aufgenommen, als wären wir deren Kinder. Die haben 5 Kinder, alle erwachsen schon, die jüngste in meinem Alter. Und die haben uns aufgenommen, als wären wir 1, 2 der Kinder und haben uns einfach mit an den Tisch gesetzt und gesagt, ihr seid jetzt hier mit von der Rasselbande. Und dann haben wir einfach am nächsten Tag angefangen, auf einer kleinen Baustelle zu helfen. Es war Winter, es war jetzt keine Ackerarbeit dran, aber die waren gerade dabei, ein Dachgeschoss auszubauen zu einer Wohnung und da haben wir dann mitgeholfen. Das hat uns sehr viel Spaß gemacht.
Nur das Thema Geld, bevor wir es vergessen. Assad, ich denke, du hast gut verdient, verdienst weiter gut. Ihr habt da hoffentlich dann wenig Stress mit dem Thema Geld, oder?
Eigentlich denken wir gar nicht über Geld nach. Also wir sind nicht reich oder nicht Millionäre oder so, aber wir haben tatsächlich ein bisschen angespart und schön, das reicht noch. Und deshalb können wir eigentlich gut damit reisen, noch ein paar Jährchen.
paar Jährchen, sagt er. Okay. Und ja, zu Hause.
Es kommt immer darauf an, wie man das Geld ausgibt. Und auf so einer Radreise, viele Leute denken immer, das muss ja wahnsinnig teuer sein, so lange zu reisen. Nee, Radreisen ist tatsächlich relativ günstig. Mhm. Es kommt natürlich darauf an, in welchen Ländern man unterwegs ist. Klar, Europa ist sehr viel teurer als andere Bereiche der Welt. Aber sobald man aus Europa raus ist, merkt man, wie die Preise sinken und wie viel mehr Campen man auch machen kann und dann dementsprechend wieder Geld spart, was man sonst in Unterkünfte stecken würde. Und die Unterkünfte selbst kosten dann auch nur einen Bruchteil von dem, was man hier in Europa zahlen würde.
Ja. Ihr habt ja auch die Wohnung in Hamburg komplett aufgelöst, ne?
Genau, die haben wir untervermietet tatsächlich, sodass wir noch den Keller haben, um so ein paar von unseren Sachen unterzustellen. Aber da wohnt jetzt jemand anderes drin tatsächlich. Also
mutig und verrückt ein bisschen, aber so sind Abenteuer.
Braucht man. Einen gewissen Grad an Verrücktheit braucht man, um das zu machen.
Und trotzdem wolltet ihr, glaube ich, in Kroatien ja eigentlich die Reise erstmal beenden, wenn ich es richtig verstanden habe, oder wie war das?
Ja, das war meine ursprüngliche Idee, dass ich alleine bis nach Kroatien fahre. Und dann hatte ich Asad gefragt, ob er mitkommt. Und dann hatten wir von vornherein gesagt, okay, in Kroatien halten wir nicht an, wir stoppen da nicht. Das war aber trotzdem für mich dann insofern ein besonderes Land, weil ich wusste, okay, hier wäre ich angekommen und hier wäre ich zurückgefahren wieder. Und ich habe dann in dem Moment gemerkt, dass, wenn ich das gemacht hätte, es hätte mir nicht gereicht. Mhm. Weil ich saß in Kroatien, wir hatten diese schweren Burawinde, diese Winterstürme an der Küste erlebt und dieses tolle Land waren da gerade am Entdecken und es war so schön. Und ich habe richtig gemerkt, ich habe jetzt noch richtig Heißhunger, ich habe noch richtig Bock, jetzt kommt das gerade so richtig wie so eine Welle in mir hoch. Ich könnte jetzt nicht einfach umkehren, das ginge gar nicht.
Das treibt ja eh viele Abenteurerinnen und Abenteurer um, diese Angst vor dem Ende des Abenteuers. Ne? Und ich glaube, vielleicht spürt ihr das auch ein bisschen, aber für dich, Asad, war es ja auch dieses, ich bin jetzt angekommen im Abenteuer, ich will immer weiter radeln und die Reise ging ja noch viel, viel weiter für euch. Erstmal, wo wir gerade in Kroatien sind, thematisch finde ich aber schon spannend auch, was man in euren Videos sieht, denn Kroatien steht ja für die meisten irgendwie für Sommer, für Urlaub, für Bootfahren, für richtig schön alles. Und ihr seid da durch den tiefsten Winter geradelt. Wart ihr wirklich darauf vorbereitet?
Nee, tatsächlich nicht. Also unsere Fahrräder wurden ja in Schweden geklaut. Und das hat unsere Timeline so ein bisschen nach hinten verschoben. Eigentlich wollten wir niemals in den Winter rein. Wir wollten jedes Mal um den Äquator sein, wenn es Winter ist, und nur im Sommer radeln. Aber tja, inzwischen haben wir jetzt schon 3 Winter durchgemacht und ja, ich glaube, irgendwie gefällt uns das jetzt auch.
Ja, stimmt, die Räder in Skandinavien oder in Schweden wurden geklaut, aber euer Sponsor hat zum Glück da neue hinterhergeschickt.
So ja, gesponsert waren die tatsächlich nicht, aber sie waren zum Glück versichert. Ah, okay, die haben wir bei einer Fahrradmanufaktur aus Hamburg bekommen, beziehungsweise gekauft damals von Trenger. Das ist jetzt nicht so eine bekannte Marke, aber mit denen stehen wir auch in gutem Kontakt. Und die helfen uns immer mal, wenn wir technische Fragen haben. Das ist schon sehr hilfreich. Und ich habe die dann am nächsten Tag angerufen und so ein bisschen rumgeheult. Und die haben dann tatsächlich in der Werkstatt gesagt, okay, entspannt euch. Wir haben zwar andere Aufträge, aber die stellen wir jetzt erstmal zurück. Wir bauen euch eure Räder neu, weil wir hatten die letzten beiden Modelle genommen.
Ach, okay.
Wir haben jetzt euer Modell nicht nochmal im Schaufenster stehen. Wir bauen euch die Rahmen jetzt. Wir setzen euch die Komponenten da dran und dann schicken wir sie euch nach Stockholm. Und 2 Wochen später, auf den Tag 2 Wochen nach diesem Telefonat, hatten wir die Räder.
Krass.
Das war wirklich, wirklich krass.
Das ist mal ein guter Service auf jeden Fall.
Also wirklich super.
Das hat euch in Kroatien wahrscheinlich dann auch geholfen, weil ihr die perfekt ausgestatteten Räder in dem Moment dann hattet. Trotzdem wart ihr nicht ganz vorbereitet auf den Winter, wie es klingt.
Darauf kann man sich nicht vorbereiten. Mhm. Also natürlich hatten wir Winterklamotten, wir hatten Beinlinge, Armlinge, warme Klamotten, aber trotzdem haben wir uns schon in Tschechien Skihandschuhe, Skifäustlinge gekauft und nochmal ein bisschen besser ausgestattet, weil wir wussten, okay, jetzt sind wir eben so spät im Jahr. Es kann durchaus passieren, dass es richtig viel schneien wird. Und das hat es auch in Kroatien immer noch. Wir sind Wochen, Monate lang durch den Schnee geradelt im Grunde. Und erst in Kroatien, als wir dann an die Küste gekommen sind, da hat der Schnee dann aufgehört.
Asad, gerade das Thema Motivation kann man an der Stelle, glaube ich, ganz gut besprechen. Was hat dich persönlich vorangebracht in solchen Momenten, wo du vielleicht auch parallel immer wieder gedacht hast, okay, ich könnte auch zu Hause im gewärmten Hamburg sitzen, am Computer Kohle, Geschäfte machen und trotzdem radelst du immer weiter. Wie hast du dich immer angetrieben in solchen Momenten?
Ja, das Komische ist, Marie hat die Reise begonnen und ich möchte jetzt nicht mehr aufhören. Und meine Motivation war am Anfang immer, dass ich mich weiterbilden kann auf dem Fahrrad mit Hörbüchern und Podcasts. Das war mir eigentlich am wichtigsten. Und wenn ich auf dem Fahrrad sitze, Marie hat es ja schon angedeutet, ich mag kein Fahrrad fahren, ich mag bis heute kein Fahrrad fahren. Aber die Tatsache, dass ich Podcasts hören kann und Hörbücher hören kann, die gefällt mir extrem sehr. Und jedes Mal, wenn ich extrem steile Berge, jetzt bin ich 13 Tage durch die Wüste gefahren im Iran, ohne Hotel oder irgendetwas, aber die Podcasts und Hörbücher bringen mich immer weiter, immer weiter. Das motiviert mich irgendwie.
Das ist mal eine coole Motivation. Podcast hören gefällt mir sehr gut persönlich.
Zum Beispiel rausgehört.
Ja, das ist eh der Beste. Marie, wie war es denn für dich? Was hat dich immer weit? Weil, sorry, durch den Schnee Fahrrad fahren, das macht nie Spaß.
Ja, vor allen Dingen, wir hatten ja auch speziell auch in Kroatien einige, nicht nur Schneetage, sondern Schneematsch-Regentage, wo es geschneeregnet oder geregnet hat. Es war knapp unter 0 Grad. Überall lag der halb angematschte Schnee und wir mussten dann den ganzen Tag da durch. Also es gab schon ein paar sehr eklig nasskalte Tage. Und dann muss man wirklich echt die Probacken zusammenkneifen. Wichtig zu wissen, wenn du dann nicht voranradelst, kommst du nicht da raus. Mhm. Das ist so ein mentales Learning, dass du einfach begreifst, wenn du den Arsch nicht hochkriegst und dich selbst aus dieser Situation bewegst, dann ändert sich auch erstmal nichts. Und das heißt, du musst dich selbst daraus bewegen und einfach durchbeißen. Und dann brauchst du natürlich, klar, was Gutes auf den Ohren. Wir haben sehr, sehr viele Podcasts und Hörbücher gehört und im Zweifel immer irgendeine Motivationsmusik. Irgendwas, was dich so richtig bam auf gute Laune bringt, wo du dich richtig reinsteigern kannst und nicht mehr nachdenkst. Wenn du aufhörst nachzudenken, dann geht es. Aber sobald du drüber nachdenkst, wie kalt dir ist und wie blöd das ist, dass es alles durchnässt ist, dann hast du verloren. Weil wenn der Kopf nicht mitmacht, bringt er dich nirgendwo hin. Das ist immer auf der ganzen Reise so gewesen. Egal wie fit du bist körperlich, wenn dein Kopf nicht mitspielt, bringt dein Körper dich keine 10 Meter weit.
Also was ich mir am schwierigsten vorstelle in solchen Momenten, ihr fahrt vielleicht durch eine Stadt, dann ist da ein Hotel, dann ist da ein schönes Café, ein Restaurant, ihr habt Hunger, ihr habt Lust auf einen Kaffee, ihr würdet so gern einfach im Hotelbett schlafen. Marie, wie habt ihr es geschafft, trotzdem weiterzufahren in solchen Momenten?
Ja, so ein bisschen Geiz gehört da auch schon zu, würde ich mal sagen.
Geiz, okay, gut.
Aber natürlich auch so ein bisschen die Abenteuerlust. Und wir wollten natürlich auch unsere eigenen Grenzen so ein bisschen austesten und gucken, wie weit wir kommen. Mhm. Jetzt, wenn das Wetter so, so krass schlimm war, also nasskalt ist eigentlich das Schlimmste, was man auf Radreisen haben kann, nasskalt. Dann haben wir uns natürlich dann Couchsurfing oder Warm Showers Hosts gesucht, die dann auch so ein bisschen uns mit erschreckten Augen und Armen empfangen haben und gesagt haben, hier habt ihr eine heiße Dusche, packt euch erstmal weg. Das tut dann ganz gut. Weil man sich dann natürlich auch speziell in Europa, wie schon gesagt, nicht überall mal eben schnell ein Hotelzimmer leisten kann oder möchte. Viele haben natürlich auch ein Tagesbudget, dass man jetzt nicht einfach jeden Tag reisen kann, nur weil es regnet. Mhm. Und gute Ausrüstung hilft dann natürlich auch und die ein oder andere Teetasse von irgendwelchen netten Leuten, an deren Tür man klingelt.
Wie wart ihr, Asad, eigentlich technisch aufgestellt? Weil du als alter IT-Nerd, sag ich mal, du hast doch bestimmt alle Apps, alle Tracker, alles, was man so haben kann, oder?
Technisch sind wir eigentlich ganz gut aufgestellt mit 2 Laptops, 5 Kameras, beide haben mein Handy. Mhm. Aber so Tracking und so haben wir eigentlich gar nicht. Wir benutzen nur Mappy, mappy.cz oder Maps.me. Und sonst tracken wir gar nichts.
Aber ihr checkt doch täglich bestimmt das Wetter oder habt irgendwie Rituale, was man morgens so auf dem Handy nachguckt, neben WhatsApp oder so?
Vielleicht haben wir das in Europa gemacht, Marie, aber hier ist das Internet so schlecht. Ich check ehrlich gesagt gar nichts. Ich fahre einfach los. Es kommt, wie es kommt. Ich kann es eh nicht ändern.
Ja.
Einfach weiter.
Also, ob es regnet oder nicht, wenn man eine gewisse Zeit lang in der Natur unterwegs ist, dann lernt man sich so ein bisschen auf andere Dinge, das im Alltag zu konzentrieren. Man achtet, der Blick schweift einfach ganz anders. Mhm. Man startet zum Beispiel beim Fahren nicht immer nur auf den Boden, sondern guckt auch auf den Horizont. Man beobachtet die Wolken. Man merkt sich, wie sahen die Wolken vor 2 Stunden aus? In welche Richtung bewegt sich der Wind? Man achtet viel mehr auf diese Anzeichen und kann dann auch viel besser, ich sage es mal, voraus oder abschätzen, wie sich das Wetter bis zum Abend hin vielleicht noch entwickeln wird. Und das hilft schon mal. Und dann natürlich haben wir die App Windy, die ist von der gleichen Firma wie Mappy. Und da prüfen wir eigentlich den Wind. Die Windrichtung ist dann schon relevant, vor allen Dingen in einigen Etappen, wenn das Gelände sehr flach ist. Und vielleicht auch manchmal, okay, wenn man morgens schon im Zelt sitzt und es regnet, dann guckt man mal auf die App, wann hört es denn auf zu regnen, wann könnte man denn einpacken. Aber ansonsten, man lernt das Wetter, ich sag jetzt mal, offline einzuschätzen.
Ihr seid so richtig eins mit der Natur geworden, nach und nach wahrscheinlich.
Ja, man lernt das ein oder andere.
Trotzdem, so ein paar Dinge kann man halt vorher nicht planen oder ahnen. Die gebrochenen Speichen, die zählt ihr immer ganz schön ironisch in euren YouTube-Videos mit. Ich glaube, mittlerweile sind es 15 oder schon mehr geworden?
Ja, ich glaube 15 gebrochene Speichen und 5 gebrochene Felgen.
Oh ja, okay. Also hat bei dir ein paar dazugekommen jetzt mittlerweile im Iran oder auf deiner Tour solo gerade? Okay,
Glück gehabt. Also. Zum Glück nicht.
Aber was euch ja wirklich beide auch so richtig runtergehämmert hat, krank sein und das auch noch in einer Höhle. Azad, was ist euch denn da bitte passiert?
Also eigentlich wollten wir ganz normal nach Kappadokien, haben uns einen Viewpoint rausgesucht und wollten uns die Ballons anschauen.
Okay.
Und dann, ich weiß nicht, haben wir was Falsches gegessen oder irgendwas einfach angefasst und bakterielle Infektion. Aber irgendwie am Abend schon fing es an, Magen, Durchfall, alles Mögliche, nicht schlafen und so weiter. Und dann, als wir die Ballons angeschaut haben mit Kotzgefühlen und so, wollten wir weiter, konnten aber nicht weiter. Und da der Regen angesagt war, haben wir gesagt, okay, lass uns einfach in die Höhle da reingehen und sobald der Regen aufhört, fahren wir weiter. Und als der Regen aufgehört hat, konnten wir aber nicht weiter, weil es mir so schlecht ging.
Oje.
Marie hat dann von der Tankstelle Wasser geholt. Wir sind dort geblieben. Am nächsten Tag ging es mir wieder nicht besser. Am dritten Tag fing es an, Marie schlechter zu gehen. Am vierten Tag ging es mir besser, aber Marie schlechter. Und am fünften Tag dachten wir, okay, jetzt hört der Spaß auf, wir müssen ins Krankenhaus.
Krass, dass ihr auch noch ausgerechnet in einer Höhle wart in dem Moment. Das macht es ja dann noch verrückter eigentlich.
Das war schon ziemlich verrückt. Wir lagen da ja 5 Tage in unserem Zelt. Und in Kappadokien, das ist so eine Landschaft, die, ich glaube, von Karstgestein ist das, glaube ich. An alle Geologen, bitte korrigiert mich da jetzt.
Dafür, genau.
Sorry dafür. Das ist sehr viel ausgewaschen durch die ganzen Wasserfälle der letzten Jahrtausende. Und so ist diese Landschaft rund um Kappadokien, das ist so eine Landschaftsregion, geformt worden mit vielen Höhlen, aber eben auch die Menschen, die diese Höhlen geformt haben, drin gelebt haben. Es gibt sehr viele Höhlenkirchen und so. Und in einer solcher vergessenen Höhlen haben wir uns dann reingeflüchtet, weil das Gewitter mal näher kam. Er hätte ja nicht ahnen können, dass wir dann da quasi eingesperrt sein würden. Das Blöde war, dass wir da auch nicht richtig alleine rauskamen, weil man dazu so ein paar sehr enge Treppen hätte runtergehen müssen. Und wir hatten alles Gepäck und die Räder alles hochgeschleppt. Wir waren beide so schwach, ich wäre nicht runtergekommen. Also, das ging nicht.
Schreibt man sowas auch nach Hause oder lieber nicht?
Später.
Später, ne?
Ja, später.
Ja. Ich stelle mir das ganz schwierig vor. In solchen Situationen, gerade nach Hause. Aber ansonsten, wie ist so Kontakt in die Heimat, Azad? Sagst du gerne auch mal Bescheid, wie es euch geht gerade? Oder ist das mal so ein paar Wochen verzögert, dass ihr euch mal meldet?
Nee, man ist ja regelmäßig in Kontakt. Wir versuchen ja alle 2-3 Tage ein Reel zu veröffentlichen. Und jedes Mal, wenn die Familie das sieht, meldet die sich. Und wenn man dann irgendwas Dramatisches sagt, 3 Tage 70 km/h Gegenwind oder ich war in Afghanistan bei den Taliban oder irgendwas, dann kommt die Nachricht, dann heißt es, ja Mama, das war vor 2 Wochen, ich bin im Verzug, alles gut, nichts passiert.
Ja, zum Glück, taktisch klug, aber ich meine, gerade wenn man so die politischen Situationen bedenkt, auch ja die persönliche Gefahr, in die man sich zwischendurch vielleicht sogar wirklich mal begibt. Marie, aus deiner Sicht, was war so vielleicht das Gefährlichste bisher auf eurer Reise?
Die Krankheiten. Also ich muss wirklich sagen, ja, natürlich geht man ein kalkuliertes Risiko ein, wenn man in Länder wie, natürlich auch Türkei, aber eben auch speziell den Iran, Pakistan, durchaus auch China reist, klar. Man muss allerdings auch stark unterscheiden zwischen Politik und den Menschen vor Ort, die einem dann mit dem nächsten Chai ankommen und einen zu Hause einladen und wo die Mutti dann anfängt zu kochen und einen mit Essen vollstopft. Das sind 2 verschiedene Welten. Ganz besonders merkt man das im Iran, wo ein wirklich sehr starker Unterschied ist zwischen Bevölkerung und dem, was die Politik so von sich gibt. Und sicher haben wir uns da nie gefühlt. Selbst als wir in Balochistan von der Polizei eskortiert wurden, und Balochistan ist nun wirklich für Touristen speziell auch ein durchaus unsicheres Gebiet. Also ich glaube, das war das Unsicherste, wo wir jemals durch sind auf der Reise. Selbst da haben wir uns nicht unsicher gefühlt, weil man eben eskortiert wird und weil die Leute da alle mit Knarre rumlaufen und einen beschützen würden im Zweifelsfall.
Ich glaube, Azad, für dich war ja ein ganz besonderer Moment so der Grenzübertritt nach Pakistan, was ja die Heimat deiner Eltern ist. Wie hast du dich in dem Moment gefühlt? Ich hoffe nicht unsicher, sondern vielleicht eher voller Vorfreude und Neugier auf ja, deine Wurzeln.
Ja, ganz genau. Also ich habe mich überhaupt nicht unsicher gefühlt. Plötzlich waren alle Menschen, die sehen fast so aus wie ich. Selbe Kultur, selbe Sprache, selbes Essen. Und ich kann mich mit jedem unterhalten. Und ich habe die Leute gar nicht ernst genommen in ihren Positionen. Ich habe dort einen Grenzbeamten zum Beispiel gesehen. Und für mich war das jetzt kein Polizist oder so. Für mich war das einfach nur ein Pakistaner. Und ich habe mich gefreut. Hey, Brudi, wie geht's dir?
Wie
und
cool.
So halt, ne?
Ja.
Also richtig schön. Heimatgefühle.
Ja, spannend. Lass uns auch gerne noch mal kurz über Dinge sprechen, die abseits der Radreise passieren. Einmal natürlich menschliche Begegnungen. Man sieht das auch in euren Videos. Ihr habt immer andere, ich sag mal, Radfahrende getroffen. Auch teilweise Influencer, bekannte Menschen, die das so fast beruflich machen schon mittlerweile. Marie, aus deiner Sicht, was waren so bisher die Highlights? Welche Menschen durftet ihr treffen? Vielleicht welche musstet ihr auch treffen? Wollt ihr nie wieder treffen?
Also ich würde sagen, jeden, den wir da so getroffen haben, würden wir total gerne wieder treffen. Mit vielen sind wir tatsächlich auch immer noch in Kontakt und in ganz, ganz liebem Kontakt. Ich weiß nicht, ob ich jetzt Namen nennen soll, aber es gibt zum Beispiel einen Niederländer, Kühn von The Sunday Ride. Mhm. Der ist jetzt einmal um die Welt gefahren tatsächlich. Der ist wieder zu Hause. Der Respekt. Ist sehr schnell unterwegs gewesen. Das
Grüße.
War wirklich ganz große Klasse.
Ja.
Dann haben wir Jakob Tepler getroffen, Fabi von Permacycle, Bea und Daniel von Soweit die Füße uns tragen. Die sind mit dem Rucksack unterwegs.
Mhm.
Timo Schaper und Lara von Giant Cheerio tatsächlich auch mit dem Hündchen. Und dann ja auch noch ein paar andere Pärchen, die halt auch Instagram-Accounts haben, aber die dann halt gesagt haben, wir sind nur für anderthalb oder für zwei Jahre maximal unterwegs, weil das sind dann Studenten, die reisen dann quasi zwischen zwei Studiengängen und die haben ihr Budget und die haben Geld für anderthalb Jahre und danach geht's dann zurück.
Azad, wenn du so an Begegnungen denkst, was waren für dich ganz besondere Begegnungen?
Ja, für mich auf jeden Fall die internationalen und pakistanischen Leute halt, ne? Weil ich war halt das erste Mal unterwegs und dann hat man sich schon jahrelang YouTube-Videos, zum Beispiel, es gibt einen Pakistaner, der ist extrem berühmt, Abrar heißt er, der fährt mit dem Motorrad um die Welt. Und ich habe ihn schon geschaut, als ich vor 5 Jahren oder so gearbeitet habe noch. Und plötzlich ihn dann unterwegs zu treffen, das war schon was Besonderes so, ne?
Wenn wir jetzt mal so wieder so die Radfahrerinnen und Radfahrerbrille aufsetzen, welche Länder sind denn von allen, die ihr bereist habt, am meisten für euch geeignet und wo könnte man vielleicht noch ein bisschen so die Infrastruktur verbessern?
Ich glaube, Assad würde jetzt auch Dänemark sagen. Dänemark, Schweden, die waren schon sehr, sehr gut.
Ja, ne?
Und China. Mhm. Aber speziell was Radwege angeht, Dänemark ist top.
Ich finde eigentlich fast überall war es gut. Es gibt immer Abschnitte, die schlecht sind. Aber außer Kirgisistan, was absolute Folter für mich war, Tadschikistan und Kirgisistan.
Vollkatastrophe.
Die schlimmsten Radwege.
Oh je.
Boah, alles nur Schotter, Steine und so heftig steil.
Geräuschkosten.
Und mir ist da ja noch das Essen und Trinken ausgegangen und das war einfach zu brutal, die Erfahrung. Aber ansonsten ist es eigentlich überall ganz gut, finde ich.
Es ist interessant, die Leute denken immer, um Radreisen zu können, muss es in dem Land eine gute Infrastruktur geben, Radfahrinfrastruktur? Nee, gar nicht. Davon muss man sich auch verabschieden. Darauf kommt es überhaupt nicht an beim Radreisen. Du kannst auch auf einer schlechten, welligen Sandstraße vorankommen. Du kannst auch über Geröllstraßen entlangkommen und eine fantastische Radreise und ein fantastisches Erlebnis haben. Auf Radwege kommt es wirklich nicht an.
Man merkt schon, ihr seid doch so ein bisschen abgehärteter vielleicht mittlerweile.
Das stimmt.
Oder? So ein kleiner Hügel oder so ein bisschen Schotter, das kann euch gar nichts mehr anhaben. Da sind wahrscheinlich die Großstädter, ich zum Teil vielleicht auch ein bisschen verwöhnt. Hier hat man schon, wobei in Deutschland mit den Autofahrern und so gibt es ja auch öfter Stress, wenn man mit dem Rad unterwegs ist. Assad, wie ist das so in den Ländern, die ihr bereist habt? Wird da auch gehupt und gemeckert oder hat man mehr Verständnis für Radfahrende wie euch?
Boah, extrem viel Gehupe und ich frage mich jedes Mal, sagt er jetzt gerade zu mir, ich soll mich von der Straße oder versucht er mich anzufeuern? Und ich stelle mir immer vor, okay, er feuert mich einfach nur an und ich bleibe hier jetzt.
Das finde ich eine gute Einstellung.
Also das Verhalten speziell auch von Lkw-Fahrern ist in unterschiedlichen Ländern auch unterschiedlich.
Mhm.
Viel, es gibt, ich weiß nicht mehr in welchem Land das war, aber da war ein Land, das stach sehr heraus, wo jeder Lkw dich angehupt hat mit dem lauten Horn, was die haben.
Ja.
Gerade in dem Moment, wenn sie neben dir waren, während sie dich überholten.
Ich würde mich so erschrecken.
Und ich bin jedes Mal mit einem halben Herzinfarkt fast vom Fahrrad gesprungen vor Schreck. Aber die grüßen einen dann. Okay. Das ist ein begrüßendes Hupen. Aber das machte wirklich jeder. Und das hat mich irgendwann so irre gemacht, weil du dich jedes Mal so erschreckst. Oh. Und viele hupen einen eben an, um A zu sagen, übrigens Achtung, ich komme und überhol dich. Bitte nicht erschrecken. Du erschreckst dich trotzdem. Ja. Und dann natürlich, um zu sagen, hi.
Und du ich sehe so, dich. Hi, aber hi. War nicht so angenehm.
Und du hast den im Rückspiegel schon vor 5 Minuten gesehen und ja, gehört ja. sowieso und ja. denkst dir, du musst nicht hupen, ich habe dich auf dem Schirm, aber hi.
Schöne Botschaft an alle da draußen, die mit dem LKW fahren, rausgehört hören.
Bitte erstmal, nicht hupen.
Genau, nicht hupen, aber gerne weiterhören. Das ist an sich erstmal schön. Was Thema Tipps finde ich immer auch ganz spannend. Wir wollen ja lernen hier von den Abenteurerinnen und Abenteurern. Assad, was würdest du sagen für alle, die so ein bisschen euer Abenteuer vielleicht nachmachen wollen, die auch mal länger mit dem Rad fahren wollen durch Europa und darüber hinaus? Was sollte man beachten? Was sollte man einpacken?
Ich würde sagen, nicht zu viel nachdenken, nicht zu viel planen, einfach rausgehen. Alles andere ergibt sich schon unterwegs, weil ob die Ausrüstung fehlt oder irgendwelche Apps fehlen oder irgendwie du nicht vorbereitet bist, du kannst alles noch unterwegs machen und kriegen. Man denkt immer, wenn ich jetzt in die Türkei gehe oder in den Iran gehe oder nach Pakistan, dann kriege ich dieses Ausrüstungsstück nicht oder das nicht und dann bin ich aufgeschmissen. Aber die ganze Welt ist so weit globalisiert, du findest alles überall. Und wenn man zu viel nachdenkt, das ist das größte Problem. Einfach raus und alles ergibt sich schon.
Ja, ich würde auch denken, also ich würde auch sagen, alle da draußen, die mal auf so eine Reise gehen möchten, ein ordentliches Zelt, das wasserdicht ist und für euch genug Platz bietet, top. Ein Schlafsack, der euch wärmt und für eure Anforderungen passt, top. Ein Fahrrad, auf dem ihr lange Strecken fahren könnt, 5-6 Tage die Woche, super. Viel mehr braucht ihr nicht. Guter Schlaf ist wichtig, ein trockener Schlaf ist wichtig. Und der Rest, erstens ergibt sich das, weil jeder ist nochmal anders auf Radreisen, jeder hat andere Bedürfnisse und die findet man erst auf dem Rad raus. Und ja, eben vieles ergibt sich. Was man wissen muss, ist eben, die Ausrüstung ist zweit- bzw. drittrangig. Wenn sich die Leute auf so eine Reise begeben möchten, ist es viel wichtiger, dass sie sich überlegen, was sind meine Anforderungen, was brauche ich für mich, was will ich von dieser Reise? Und vor allen Dingen auch der Wille und die Bereitschaft, an der mentalen Stärke zu arbeiten. Denn viele sagen immer, oh, Fahrradfahren, Radreisen, das muss ja so anstrengend sein, ihr müsst ja körperlich so fit sein. Und ich sage dann immer, ja, das kommt aber mit der Zeit. Man muss auch nicht darauf trainieren oder so, es kommt mit der Zeit. Aber das, woran die meisten Leute nicht denken, ist die mentale Stärke. Du musst mit dem Kopf dabei sein und du musst über deine Grenzen hinaustreten können, um so eine lange Reise machen zu können. Selbst wenn man nur in Europa unterwegs ist, auch da bieten sich Möglichkeiten, daran zu arbeiten und an die eigenen Grenzen zu gehen. Aber viele Leute, fast alle, haben das überhaupt nicht auf dem Schirm.
Dann lasst uns an der Stelle noch mal kurz über Emotionen sprechen. Weil ich wette, Marie, es ist unterwegs alles dabei. Von Freudenschrei bis Tränenausbruch Deluxe. Wo war es besonders krass?
Tränenausbruch Deluxe hatte ich kürzlich in Tadschikistan tatsächlich. Ich glaube, das war September, Oktober jetzt diesen letzten Jahres. Da sind wir 3 Tage hintereinander in den Gegenwind gefahren auf einer Geröllstraße mit 70 km/h Gegenwind. Voll ins Gesicht, den ganzen Tag. Und das war irgendwann mental so schlimm. Ich bin dann 3 Stunden geschoben und kam dann oben an. Assad wartete schon auf mich. Ich habe das Fahrrad abgestellt, habe mich in die Hocke gesetzt und einfach angefangen zu weinen. Ich war so am Ende mit meinen Kräften. Und das strengt einen ja auch an, immer den Gegenwind im Gesicht zu haben, auf der Haut. Ich war so fertig. Und er hat mich dann einfach in den Arm genommen und haben wir da gesessen am Boden und erstmal kurz durchgeatmet.
Und wo waren die Freudenschreie?
Freudenschreie ist der erste gewesen, als ich in Dänemark so einen kleinen Hügel runtergefahren bin. Und ich hatte einfach eine wunderschöne Landschaft vor mir. Ich war alleine auf dieser Landstraße. Links und rechts von mir Rapsfelder. Und es hat sich angefühlt wie Fliegen in dem Moment. Das war so schön. In Georgien auch mal wieder, als ich auf dem Berg war. Also Berge, wenn man so eine schöne Aussicht hat, dann bekommt man auch das Gefühl, boah, jetzt kann ich runterschauen auf die Straße, wo ich hergekommen bin, was ich alles schon geschafft habe. Und ich bin so stolz auf mich, dieses Stolz auf sich selbst sein Gefühl. Das ist wahnsinnig toll.
Wie ist bei dir, Assad? Wo war es besonders negativ, wo aber auch besonders positiv?
Also fangen wir mal mit den Negativen an. Ich glaube, Afghanistan hat mich schon nachträglich sehr mitgenommen, zu sehen, wie die Menschen dort leben, wie herzlich die privaten Menschen trotzdem sind und welche Bedingungen dort herrschen. Ich glaube, das war das erste Mal, wo ich überlegt habe, okay, ich könnte jetzt heulen. Und Freudenschreie, wie Marie sagt, eigentlich jeder Berg, den man erklimmt und eigentlich nur am Fluchen ist, das ist einfach Glück.
Ja.
Extrem. Aber dieses Emotionale in Pakistan im Norden, glaube ich, das war schon brutal heftig schön. Dort, weil Marie und ich wollten ja niemals nach Pakistan, wir wollten niemals nach Afghanistan, weil unsere Eltern, besonders meine Mutter, hatte gesagt, du gehst nicht nach Pakistan. Meine Schwägerin ist Afghanin, sie hat mir gedroht, du gehst nicht nach Afghanistan. Und irgendwie hat sich das dann so ergeben, waren wir dann dort und hatten die schönsten Zeiten dort.
Herrlich. Da merkt man mal, was alles passieren kann unterwegs, wenn man einfach mal losfährt. Und man hört es euch, man merkt es euch auch an. Ihr habt nach wie vor richtig Lust auf dieses Radabenteuer. Schön, dass ihr da gewesen seid. Vielen Dank für deinen Besuch hier im Studio, Marie. Und sehr danke, gerne. Asa, dass du zugeschaltet aus dem Iran. Wie verrückt eigentlich, dass das so gut geklappt hat. Danke auch für deine Zeit.
Dankeschön, dass wir da sein durften.
Vielen Dank.
Ich bin Reisereporter Joris. Das nächste Abenteuer wartet schon.
Podcast? Ja, spannend. Aber ich mache lieber Werbung im Radio. Gut, noch besser? Radio Plus Podcast. Die Podcast-Fabrik hilft dir dabei. Wir produzieren deinen Unternehmenspodcast, bringen ihn auf alle Plattformen und pushen die Reichweite mit Radiowerbung. Klingt gut? Dann lass von dir hören. Die Podcast-Fabrik. Bielefeld 3x5 110 und podcastfabrik.de.